Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Jesus rettet, davon haben die meisten von uns schon gehört. Doch wissen wir, welcher in Anführungszeichen Skandal der Gnade, wie es einst jemand ausdrückte, sich wirklich dahinter verbirgt? Und wissen wir, was Jesus lebt für den Himmel und unser persönliches Leben bedeutet? Denken wir noch an die atemberaubende Wahrheit, dass Jesus kommt? Oder vernebeln die Sorgen dieser Welt unsere Sicht auf das Beste, das noch kommen soll? In diesem Buch, Jesus rettet, lebt, kommt, zeigen verschiedene Autoren auf die ihnen eigene Art, wie die Botschaft alles andere in den Schatten stellt. Hören Sie heute den ersten Teil des Themas Jesus kommt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Drittens, Jesus kommt. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Offenbarung 1, Vers 7. Der Beste kommt noch. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Titus 2, die Verse 13 und 14. Es kommt der Tag, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, da wird der Jesus, der rettet und lebt, persönlich auf diese Erde zurückkehren und seine volle Herrlichkeit offenbaren. Offenbarung 19 und 20. Er wird in Jerusalem seinen Thron aufrichten und dann wird Gott tatsächlich König sein über die ganze Erde, wie es in Sacharja 14, Vers 9 steht. Diese Herrschaft wird 1000 Jahre dauern, sagt Offenbarung 20. Der Herr Jesus, der beim ersten Mal als Retter und Diener der Menschheit gekommen ist, wird dann als Richter und König der Menschheit auftreten. Paulus drückte es in Apostelgeschichte 17, die Verse 30 bis 34 so aus. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Nach dem Gericht und der tausendjährigen Herrschaft auf dieser Erde wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, und die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem, wird auf die neue Erde herabkommen. Offenbarung 21. In Anbetracht dieses göttlichen Endzeitplans ist es übrigens so bemerkenswert und geradezu atemberaubend, dass Israel seit 1948 wieder als Staat existiert. Denn im Alten Testament haben die Propheten mehrfach die irdische Weltherrschaft des Messias von Israel aus angekündigt. Die Bühne ist bereitet. Doch bevor Jesus Christus kommt, um endlich auf Erden zu regieren, wird er uns, seine bluterkauften Erlösten der Gemeinde, in den Wolken zu sich nehmen, wie es Paulus in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 erklärt. Dieses herrliche Ereignis nennen wir die Entrückung. Unsere glückselige Hoffnung ist, dass Jesus Christus eines Tages persönlich wiederkommen wird und uns in das himmlische Haus seines Vaters führen wird, das himmlische Jerusalem, wo er für uns eine Stätte bereitet hat, Johannes 14, die Verse 1 bis 3 und Galater 4, Vers 26. Wenn er wiederkommt, um uns zu sich zu holen, werden unsere von Sünde behafteten Körper verwandelt werden und wir bekommen einen Leib ähnlich seinem Auferstehungskörper, Philipper 3, die Verse 20 und 21. Jesus Christus wird wiederkommen, um uns an den Ort zu holen, wo es Leben im Überfluss gibt, Johannes 10, Vers 10. Es ist der Ort, wo Gott den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns, in Christus Jesus, erweisen wird, Epheser 2, Vers 7, und das von Ewigkeit zu Ewigkeit, Offenbarung 22, Vers 5. Wir werden mit dem dreieinen Gott selbst leben und wandeln, und er wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Offenbarung 21, Vers 4. Wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Schon König David wusste über das Leben in Gottes Gegenwart: Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Psalm 16, Vers 11. Das ist, was wir erfahren werden, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn die glückselige Hoffnung erfüllt wird und die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus für uns erscheint. Das ist das ewige Leben. Und genau dieses unser Warten auf die Rückkehr unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus motiviert uns dazu, gute Werke zu tun. Paulus setzt darum auch voraus, dass wir Christen Jesus Christus erwarten. Er schreibt in Titus 2, Vers 13, indem wir erwarten. Das steht für ihn gar nicht zur Debatte. Ein Christ lebt in der Naherwartung. Punkt. Er wartet nicht auf den Tod, sondern auf die Wiederkunft seines großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Man könnte meinen, auf Jesus Christus zu warten, mache passiv oder gleichgültig. Doch interessanterweise argumentiert Paulus für das Gegenteil. Er bringt die Erwartung der Wiederkunft Jesu durchaus mit guten Werken in Verbindung. Indem wir ihn erwarten, können wir gottesfürchtig leben. Titus 2, Vers 12 und 13. Es ist genau anders, als wir meinen. So führt die Gnade nicht zur Gesetzlosigkeit, sondern zu guten Werken. Und die Erwartung der Wiederkunft führt nicht zur Passivität, sondern zu guten Werken. Denn wenn wir Sehnsucht nach der Wiederkunft unseres Erlösers haben und jederzeit damit rechnen, bleiben wir am Ball. Wir werden nicht nachlässig. Wir wollen unbedingt und eifrig gute Werke tun und die Zeit auskaufen. Wir können uns Passivität gar nicht leisten, weil bald unser Herr und mit ihm sein Lohn kommen könnte. Oh, wir wollen nichts lieber als bereit sein, wenn er kommt, um seine Bluterkauften zu sich zu holen. Darum ist der Ruf um Mitternacht so wichtig, wie wir im Gleichnis von den 10 Jungfrauen sehen, in dem es in Matthäus 25, Vers 6 heißt: Um Mitternacht aber erhob sich ein lauter Ruf: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Wir sollten bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Und er kann jederzeit wiederkommen. Deshalb heißt es in Matthäus 25, Vers 13, wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Jesus kommt. Stellen Sie sich vor, jetzt, in diesem Moment, würde sich der Letzte, der sich nach Gottes Vorsehung bekehren wird, tatsächlich bekehren. Römer 11, Vers 26. Die Gemeinde ist jetzt, in diesem Moment, vollständig. Wir ahnen nicht, dass dieses außergewöhnliche und herrliche Ereignis jetzt geschehen wird. Doch der Himmel ist in Bewegung. Jesus Christus erhebt sich von seinem Thron. Der Erzengel erscheint. Vielleicht entsteht im Himmel eine freudige Unruhe, weil die Engel und die noch körperlosen Seelen derer, die bereits beim Herrn sind, realisieren, was jetzt geschehen wird. Unser Herr Jesus Christus selbst verlässt mit einem gebietenden Zuruf den Himmel. Der Erzengel lässt seine ohrenbetäubende Stimme erschallen und die letzte Posaune Gottes ertönt. Jesus Christus sitzt nicht mehr zur Rechten des Vaters. Er hat den Himmel verlassen. Die Leiber derer, die bereits beim Herrn im Himmel sind, werden durch den gebietenden Zuruf ihres Erlösers auferweckt. Die auferstandenen Toten werden dem Herrn in den Wolken entgegengerückt, in einem Augenblick. Doch das ist nicht alles. Im selben Moment, in einem Augenblick, wir haben in der Zeit noch nicht einmal fertig gezwinkert, da sind auch wir schon nicht mehr hier auf Erden. Beim nächsten Augenaufschlag blicken Sie in das Angesicht Ihres Herrn und Erlösers Jesus Christus. In einem Augenblick sind Sie und mit Ihnen alle Gläubigen der Gemeinde Jesu Christi verwandelt worden. Der Herr selbst hat Sie in den Wolken zu sich genommen. Ihr Körper der Niedrigkeit ist jetzt umgestaltet in einen Leib der Herrlichkeit. Jeder erlöste Christ verfügt nun über einen unvergänglichen, sündlosen Ewigkeitskörper, zugeschnitten auf die unendlichen Freuden des ewigen Lebens in der Welt und Gegenwart Gottes. Ihr Erretter hat sie durch die geöffneten Tore des Himmels geführt. Noch vor nicht einmal einer Sekunde waren sie hier auf Erden. Und jetzt? Worte können nicht beschreiben, wo sie jetzt sind und was sie jetzt sehen. Jetzt erkennen sie es vollends. Ihr richtiges Leben hat gerade erst angefangen. Der Himmel ist so viel schöner, herrlicher, atemberaubender, faszinierender, abwechslungsreicher und lebendiger, als sie gedacht haben. Sie spüren es sofort. Sie sind zu Hause angekommen. Und sie werden jetzt bei ihrem geliebten Herrn sein, alle Zeit. Die freudige Erwartung dieses wunderbaren Ereignisses spornt uns an zu einem Leben als Eigentumsvolk Gottes, das eifrig ist zu guten Werken. Jesus kommt. Der Beste und damit das Beste kommt noch. Eine bessere Aussicht gibt es nicht für den, der glaubt, dass Jesus rettet und dass Jesus lebt. Rettung vor dem Zorn. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Jesus kommt. Eine bessere Nachricht gibt es sowohl für diese von Sünde geplagte Welt als auch für uns ganz persönlich nicht. Doch warum haben wir soeben angetönt, dass Jesus Christus irgendwann vor seiner Ankunft auf diese Erde seine erlöste Gemeinde, die Christen, separat zu sich in den Himmel entrücken bzw. holen wird? Die Antwort darauf hängt eng zusammen mit dem in Anführungsstrichen Skandal der Gnade, mit dem Erlösungswerk des rettenden und lebenden Jesus. Bevor Jesus Christus wiederkommt, um sein Reich sichtbar auf Erden aufzurichten, hat die Welt nämlich eine sogenannte Zeit der Trübsal zu erwarten. Davon sprechen Daniel 12, Vers 1, Zephania 1, Vers 15, Matthäus 24, 21 und Markus 13, Vers 19. Diese Trübsalszeit wird in der Bibel ein Tag des Zorns genannt, Zephania 1, Vers 15, und im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, ausführlich beschrieben. Der dreieine Gott wird die Welt durch die Ausgießung übernatürlicher Gerichte, Katastrophen und Angriffe für das Königtum seines Sohnes bereitmachen. Darum haben die Propheten des Alten Testaments diese Zeit auch mit den Wehen einer Gebärenden verglichen. So in Jesaja 21, Vers 3 oder Kapitel 26, die Verse 17 und 18 oder Kapitel 66, Vers 7. Auch in Jeremia 4, Vers 31 und in Micha 4, Vers 10 ist davon die Rede. Und nennt Jesus Christus selbst in Matthäus 24, Vers 8 die ersten Katastrophen dieser Trübsalszeit den Anfang der Wehen. Es sind die Geburtswehen einer neuen Welt, die kommt, wenn Jesus Christus in Jerusalem seine Herrschaft in großer Macht und Herrlichkeit antritt. Sacharja 14 sowie Matthäus 24 und 25. Wenn dann die ersten Gottesgerichte diese Erde erschüttern werden, fangen die Menschen an zu sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer vermag zu bestehen? Offenbarung 6, die Verse 16 und 17. Die Menschen werden erkennen, dass die nun gekommene Trübsalszeit der Zorn des Lammes bzw. der große Tag seines Zorns ist. Dies ist der bereits im Alten Testament mehrfach angekündigte große Tag des Herrn, ein Tag des Zorns, Joel 2, die Verse 1 bis 11, Zephania 1, die Verse 14 bis 18 und Maleachi 3, die Verse 19 bis 21. Das bedeutet, die kommende Trübsal vor der Wiederkunft des Herrn Jesus ist eine Zeit des Zorns. Sie ist gerade deshalb eine Trübsal, weil der dreieine Gott die Erde aktiv richten und seinen Zorn über sie ausschütten wird. Römer 1, Vers 18. Der Apostel Paulus nun, der so viel über den Skandal der Gnade offenbart hat, zeigt auch auf, dass wir Christen Gottes Zorn nicht zu erwarten haben. Im 1. Thessalonicher Brief sehen wir zum Beispiel, dass die Thessalonicher den zurückerwarteten, an den sie zum Glauben gekommen waren, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Nichts konnte ihnen diese Hoffnung und Erwartung rauben. Sie glaubten, dass Gott der Vater ihn aus den Toten auferweckt hatte, dass er lebt und dass er zurückkommt, um sie vor dem zukünftigen Zorn zu erretten. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 und Kapitel 5, Vers 9. Die Tatsache von einem Zorn, der über die Menschen kommt und vor der die Gemeinde gerettet wird, wird an mehreren neutestamentlichen Stellen wiederholt. 1. Thessalonicher 1, Vers 10: Um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. In 1. Thessalonicher 5, Vers 9: Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in Römer 5, die Verse 8 und 9: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Weiter in 1. Thessalonicher 5, die Verse 4 bis 5. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Epheser 5, Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und Kolosser 3, Vers 6. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Diese Verse lehren uns im Zusammenhang, dass wir Christen das Kommen des Herrn Jesus vom Himmel erwarten und nicht den Zorn. Der Grund für diese Wahrheit liegt in der Erlösung, wie wir sie bereits in Teil 1 und Teil 2 dieses Buches beschrieben haben. Am Kreuz stillte Jesus Christus Gottes Zorn über unsere Sünde. Sein Tod versöhnte uns mit Gott, Römer 5, Vers 10. Diese Tatsache gibt uns nicht nur Heilssicherheit, sondern auch die Sicherheit, weder durch die Trübsal, den Tag des Zorns, noch in die Hölle, den Ort des Zorns, 2. Thessalonicher 1, Vers 9, gehen zu müssen. Denn wir sind nun Miterben des Herrn Jesus, Römer 8, die Verse 14 bis 17, und sein Leib geworden, Römer 12, Vers 5. Gott hat uns in die Stellung seines Sohnes versetzt, Römer 5, die Verse 12 bis 21. Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus, Epheser 2, Vers 10. Wir sind mit ihm auferweckt worden und sind in ihm in den Himmel versetzt, Epheser 2, Vers 6. Als Miterbe und Leib des Lammes kann die bluterkaufte Gemeinde unmöglich noch unter den Zorn des Lammes kommen, weder unter den zeitlichen Zorn, den Gott über die Erde ausgießen wird, noch unter den ewigen Zorn, der in der sogenannten Hölle dem ewigen Verderben vollendet wird. 2. Thessalonicher 1, Vers 9, Offenbarung Kapitel 14, die Verse 10 bis 11, sowie Kapitel 20, die Verse 10 bis 15. Jesus Christus starb für uns, als wir noch unter dem Zorn Gottes standen, Johannes 3, Vers 36, sowie Epheser 2, Vers 3. Wie viel mehr werden wir nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, vor dem kommenden Zorn gerettet werden? Über seine Gerechtfertigten kann Gott nicht zornig sein. Jegliche Form göttlichen Zorns ist für diejenigen bestimmt, die die Vergebung im Ungehorsam ablehnten. Römer 2, Vers 5, 2. Thessalonicher 1, die Verse 5 bis 9, sowie Kapitel 2, die Verse 10 bis 12. Sie stehen unter dem Zorn, und so kommt der Zorn Gottes über sie. Gottes Zorn ist nicht für Kinder Gottes bestimmt, sondern für die Kinder des Ungehorsams. So heißt es in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Der Zorn vom Himmel her ist der Zorn des Tages des Herrn, der in einer festgesetzten Zeitperiode vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus offenbar wird. Dieser Zorn kommt über alle unbußfertigen Menschen, nicht über die Glieder des Leibes des Herrn Jesus. Vergleichen Sie dazu Römer 2, Vers 5. Kinder Gottes sind Kinder des Lichts und des Tages, nicht der Finsternis und der Nacht. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 und die folgenden. Von daher können wir davon ausgehen, wie Paulus den Thessalonichern erklärt hat, dass die Gemeinde des Herrn Jesus sich während der Trübsalzeit bzw. des Tages des Herrn nicht auf Erden befindet, sondern vorher in den Himmel entrückt wird. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sowie 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Denn die Zeit der Trübsal bzw. des Tages des Herrn ist eine Zeit der Finsternis und des Zornes. Zephania 1, Vers 15, Offenbarung Kapitel 6, Vers 16 und 17, Kapitel 11, Vers 18, Kapitel 14, Vers 19, Kapitel 15, die Verse 1 und 7, Kapitel 16, Vers 1 und Vers 19 sowie Kapitel 19, Vers 15. Diese Wahrheiten bedeuten für uns heute, dass egal wie schlimm unsere Situation oder auch die Verfolgung werden mag, wir auf jeden Fall nicht unter den Zorn Gottes geraten werden, sondern jederzeit, in jeder Lage mit dem Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu unserer Entrückung rechnen dürfen. Ja, wirklich, Jesus rettet, lebt und kommt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Jesus rettet, lebt, kommt hörten Sie heute den ersten Teil des Themas Jesus kommt. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.